Es gab interessanterweise bereits im Ersten Weltkrieg auch Heilkräutersammlungen, auch schon durch Lehrer und Kinder. Und das griff man dann im Dritten Reich wieder auf. Und wer war also zuständig für die Sammlung? Das waren Schulkinder. Die Kinder wurden während des Schulunterrichts auch daraufhin geschult.
Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und teilen unsere Leidenschaft für Wildkräuter Woche für Woche mit dir. Mittlerweile haben wir einen stattlichen Fundus an spannenden Tracks, um die Bedeutung von Wildpflanzen als so wichtige Zutat für eine nachhaltigere Zukunft so vielen Menschen wie möglich zu vermitteln. Heute lernen wir, dass alles schon mal da gewesen ist, aber hoffentlich so nie, nie wiederkommt. Wir erzählen dir jetzt eine sehr krasse Geschichte in diesem Themenmonat Kinder. Kinder, denen eine ganz besondere Rolle zugedacht worden ist. Üblicherweise erscheint uns die Welt der Wildpflanzen freundlich, zugewandt und grün. Dass sie auch eine ziemlich braune Farbe getragen hat, wissen die wenigsten. Ausgerechnet im Dritten Reich haben sie Hochkonjunktur. Willkommen im Reichsapothekenwesen. In Kriegszeiten ist der Nachschub an Medikamenten und Arzneipflanzen eingeschränkt. Was also tun? Das Naheliegende? Auf die altbewährten Heilkräuter am Wegesrand zurückgreifen. Und die Nazis wären nicht die Nazis gewesen, wenn sie das nicht straff durchorganisiert hätten. Die Kracherzahl direkt am Anfang. Im Jahr 1943 sammelten 10 Millionen Menschen, vor allem Schulkinder, 90% Schulkinder, 8 Millionen Kilogramm Trockenmasse Wildkräuter. Was ist da passiert? Dazu hören wir jetzt mehr von Caroline Seifang, promovierte Pharmaziehistorikerin und Erforscherin wie Kennerin zahlreicher Pharmazieunternehmen.
Ja, ich bin von Hause aus Apothekerin, lebe im schönen Taunus und habe nach dem Pharmaziestudium in der Apotheke gearbeitet, habe aber festgestellt, das ist nicht so das Wahre. Also es erfüllt mich nicht, 40 Stunden in der Apotheke zu stehen. Und dann dadurch, dass meine Mutter Ägyptologin ist und meine Schwester auch Geschichte studiert hat, bin ich da schon so ein bisschen vorbelastet. Und dann habe ich mir gesagt, wir haben im Studium eben auch Pharmaziegeschichte lernen können. Und da bin ich dann zu meinem damaligen Professor und habe gesagt, ich würde da gern weitermachen. Und dann hat er gesagt, ja, in Marburg ist gerade eine Stelle frei geworden. Ja, und dann kam der Stein relativ schnell ins Rollen. Dann habe ich da Pharmaziegeschichte studiert, war wissenschaftliche Assistentin. Habe nach meiner Promotion dann mich erstmal komplett selbstständig gemacht als Pharmaziehistorikerin, was dann aber auch ein bisschen schwierig war, weil man ja nur mit Archivalien zu tun hat und nur mit ja, Texten und Blättern und das war dann doch ein bisschen zu einsam. Und dann habe ich lange Jahre halb-halb gemacht, habe halbtags Wissenschaft und halbtags in der Apotheke gearbeitet. Es lief super. Und dann kamen meine zwei Kinder, zwei Töchter. Und dann habe ich erstmal nur in der Apotheke gearbeitet und jetzt seit ein paar Jahren mache ich wieder beides parallel. Also ich stehe nach wie vor noch in der Apotheke und betreibe dann eben vom Schreibtisch aus meine Wissenschaft.
Wunderbar, und das ist auch genau schon ein Stichwort. Sie haben nämlich Ihre Promotion über das Apothekerwesen im Dritten Reich geschrieben, und genau in dieses vermeintlich tausendjährige Reich entführen Sie uns heute. Warum? Weil da eben die Heilkräuter besonders boomten. Das war für mich in der Tat ein Learning. Und erzählen Sie noch mal, wie es dazu kam.
Also grundsätzlich muss man vorweg sagen, dass bereits Anfang der 30er Jahre die Apotheker eine sogenannte Wiedergeburt der Pharmazie gefordert haben. Es war so, dass sehr viel neue ja, Industriefabriken gegründet worden sind und das Herstellungsmonopol in der Apotheke ging so ein bisschen verloren, ja, weil eben viele Produkte jetzt aus der Industrie gekommen sind. Und da forderten die Apotheken eben eine Rückkehr zur Pharmazie und zur Eigenherstellung. Das ist dann auch erfolgt. Und dann kam es so, dass nach der Machtübernahme von Adolf Hitler im Januar 1933 er dann kurze Zeit später einen Vierjahresplan aufgerufen hat, in dem gefordert wird, Einsatzfähigkeit der Wehrmacht, eine kriegsfähige Wirtschaft und vor allem Devisen einsparen, um Deutschland zu einer Autarkie zu verhelfen. Ja? So, und wie kann man Devisen einsparen, indem man eben vermehrt Heilpflanzen ausführt und weniger einführt? Ja, dass man eben hauptsächlich in der eigenen, in Deutschland, sich die Heilpflanzen zunutze macht. Und es gab dann Bewegungen vom Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund, in dem auch Apotheker Mitglied waren, dass man eben diese Unabhängigkeit von der pharmazeutischen Großindustrie haben wollte, weil die, so propagierte man es damals, zumeist in jüdischer Hand seien. Ja? Und man wollte also die Herstellung wieder in die Apotheken holen, weg von der Industrie und wollte vor allem die Landwirtschaft dann auch beleben durch den Heilpflanzenanbau. Es gab interessanterweise bereits im Ersten Weltkrieg auch Heilkräutersammlungen, auch schon durch Lehrer und Kinder. Und das griff man dann im Dritten Reich wieder auf. A, natürlich, um zunächst die Devisen einzusparen und später dann im Laufe des Krieges, als man eben kaum noch Importe hatte, um eben Arzneimittel zu ersetzen.
Aber das bedeutet ja, dass dieses Bild, dass eine Heilpflanze eine Heilpflanze ist und dass sie helfen kann, durchaus verankert war.
Ja, die war verankert, ja. Also spätestens mit dem Ersten Weltkrieg, wo sich die Hortusgesellschaft gegründet hat, die sehr viel auch in Heilpflanzenforschung bereits getan hat. Und auf diese Ergebnisse griff man dann zurück quasi.
Also es gab ja auch prominente Fans wie Heinrich Himmler, der tatsächlich das sehr promotet hat und eben ja auch mit der Ideologie, der, ne, weiß ich nicht, der deutsche Arier, der sich an die Eiche räkelt oder sowas verbunden hat.
Richtig, es gab die sogenannte Neue Deutsche Heilkunde. Es wurde 1935 eine Gesellschaft gegründet, die RFH, das ist die Reichsarbeitsgemeinschaft für eine Neue Deutsche Heilkunde. Neue Deutsche Heilkunde, was ist das? Das inkludiert Phytotherapie, Homöopathie und Naturheilkunde. Ja. Und deren Förderer waren Rudolf Hess, also der Stellvertreter von Adolf Hitler, Gerhard Wagner, das war der damalige Reichsärzteführer, und später kam noch der Reichsapothekerführer Albert Schmierer dazu und natürlich auch Heinrich Himmler. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler wollte den Heilpflanzenanbau eben auch sehr stark ausweiten und forderte, ja, dass man eben mehr Anbauflächen schafft. Und zusammen eben mit dem Geschäftsführer von der RFH verstärkten die dann den Ausbau von Heilpflanzenflächen im KZ Dachau. Ja. Und das war eine kriegswichtige Aufgabe, die Wehrmacht mit und die Bevölkerung mit Heilpflanzen vor allem eben aus deutschem Boden sicherzustellen. Ja, da war dann die Propaganda auch sehr groß, dass deutsche Heilpflanzen, die auf deutschem Boden gewachsen sind, natürlich deutlich besser sind, auch die als die, die man importiert.
Genau, ich habe
Ja.
da ein Zitat gefunden. Die deutsche Heilpflanze ist ein edler Schatz im Füllhorn der Natur, eine herrliche Gabe unseres Heimatbodens an uns. Also nur um auch nochmal, ne, diesen Sprech so ein bisschen klar zu kriegen und weil wir ja im Prinzip ne, die Heilpflanzen durchaus schätzen und lieben. Aber hier wird das Ganze eben auch ideologisch verbrämt und das macht es eben so pikant. Also ja.
Richtig, genau. Ja, das, ich meine, ein kurzes Wort noch zu Dachau, weil es jetzt in der letzten Zeit auch in der Presse war. Es kommt im Jahr 2025, also nächstes Jahr, ein Film raus von Walter Steffen unter dem Namen Codename Kräutergarten. Und da wird also diese gesamte Geschichte von Dachau, von den Zwangsarbeitern auf den Heilpflanzenfeldern eben aufrecherchiert und dargestellt. Man muss sich überlegen, dass sie gestartet sind mit einem halben Hektar Land und später in Dachau waren es 150 Hektar Land, die mit Heilpflanzen und Gewürzen bebaut worden sind. Und in der also täglich, vor allem in der Blühzeit, 1500 Häftlinge arbeiten mussten. Ja. Da wurden dann eben auch ja, Versuchskulturen angelegt und Nutz- und Lehrpflanzen und Forschungs- und Züchtungsarbeit wurden dort durchgeführt zu, ja, wie verhält sich die der Inhaltsstoff, wie verändert sich der Inhaltsstoff der Pflanze mit dem Klima, mit dem Boden, mit der Düngung, mit Zeit der Ernte und mit der Trocknung. Aber es gab auch andere Versuchsfelder, zum Beispiel auf Rügen oder in anderen KZs wie Auschwitz oder Buchenwald, aber die waren deutlich kleiner als das in Dachau. Also in Dachau, das war wirklich das größte, die größte Anbaufläche von Heilpflanzen.
Ja, und das hat mir echt einen Schlag in die Magengrube versetzt, als ich das auch bei Ihnen gelesen habe, dieses wirklich elendige, wie Menschen da eigentlich am schönsten, was es auf diesem Erdball gibt, nämlich Heilpflanzen, geforscht haben, missbraucht wurden und elendig damit zugrunde gegangen sind. Aber auch an die wollen wir vielleicht an dieser Stelle gedenken und einfach sehr neugierig sein auf den Film, den Sie da ansprechen. Kommen wir aber nochmal zurück, genau, zum Thema Sammeln und vielleicht auch zu den Kindern. Also wir haben im Prinzip also erstmal die Ideologie und die Notwendigkeit, Heilpflanzen nach vorne zu holen. Und jetzt ging es darum, die irgendwie deutscher Manier systematisch zu sammeln. Können Sie da was zu sagen?
Richtig. Die Reichsarbeitsgemeinschaft für Heilpflanzenkunde und Heilpflanzenbeschaffung habe ich bereits erwähnt, die 1935 gegründet worden ist, hatte die Aufgabe, das Wissen über Heilpflanzen in der Bevölkerung zu verbreiten. Dann zusätzlich es wurde erstmal festgestellt, wo wachsen wie viele Pflanzen. Wie ist das Vorkommen? Und das wurde alles kartiert und systematisch dargestellt. Und daraufhin wurden also Sammelerlaubnisscheine ausgestellt, die also ein Gebiet ausgewiesen haben, die zu sammelnden Heilpflanzen und die Zahl der Sammler. So. Und wer war also zuständig für die Sammlung? Das waren Schulkinder im Alter von 10 bis 14 Jahren zunächst. Dann die Hitlerjugend, der Bund Deutsche Mädel. Und die wurden also unter Aufsicht von geschulten Lehrern dazu getrieben, zunächst sage ich jetzt mal, die Heilpflanzen zu sammeln. Und zwar erfolgte das in der Schulzeit, woraufhin es erstmal einen Aufschrei gab, ja, innerhalb der Lehrerschaft, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass die Schulzeit und, ne, die Schulpflicht untergraben wird, dadurch, dass für die Heilpflanzen eben die Zeit geschaffen wird. Aber auch nach der Schule auf dem Nachhauseweg sollte gesammelt werden. Und diese Sammlungen waren einheitlich und jedes Kind sollte zwischen 10 bis 12 Kilogramm Frischdroge, ich muss den Namen Droge jetzt nochmal erläutern, den werde ich noch öfter erzählen wahrscheinlich. Eine Droge ist ein, im pharmazeutischen Sinn, ein getrocknetes Pflanzenteil, ja, so. Also pro Kind 10 bis 12 Kilogramm Frischdroge entspricht 2 Kilogramm Trockendroge, wenn das getrocknet ist.
Am Tag oder in welchem Zeitraum?
Im Monat.
Oh.
Also insgesamt sollten pro Monat 2 Kilogramm Frischdroge gesammelt werden. Also innerhalb dieser in dem Sammelzeitraum von März bis Oktober, November sollten pro Kind 10 bis 12 Kilo Frischdroge gesammelt werden. Das entsprach etwa 2 Kilo Frischdroge pro Monat, was durchaus machbar war. Ja. In einigen Gauen, wie man damals die Ländereien nannte und einteilte, Hessen-Nassau zum Beispiel, oder dann nach der Angliederung verschiedener Länder, Böhmen und Mähren, das waren eben alles verschiedene Gaue. In einigen war die Sammelbereitschaft sehr hoch. Die erzielten deutlich mehr als diese 2 Kilogramm pro Monat. In anderen war es dann eher weniger, vor allem Stadtkinder. Stadtkinder waren ausgenommen von der Sammelaktion, da eben in der Stadt nicht so viele Heilpflanzen wachsen. Ne?
Aber da war ja auch eine ganz wichtige, wie Sie sagten das eben so, es musste ja erstmal vermittelt werden, die Kenntnisse. Also ich
Richtig.
meine, gut, ein Gänseblümchen und eine Brennnessel kriegt vielleicht so ein Kind schnell überein, aber dann wird es ja vielleicht auch schon komplexer. Das heißt, und der Lehrer musste ja auch geschult werden.
Richtig, die Lehrer wurden von der RFH geschult und die Kinder wurden während des Schulunterrichts auch daraufhin geschult. Ja, also die Pflanzenkunde kam sehr stark in den Vordergrund im Schulunterricht. Was für Pflanzen sind es, welche Inhaltsstoffe, wozu werden sie verwendet und wie sammelt man, was sammelt man vor allem. Ja,
Genau, es
und
gab ja auch Sammelgrundsätze, ne? Also bei uns ist es ja so, wir achten drauf, nicht an Hundewiesen und an befahrenen Straßen und auch nur so wenig wie nur möglich. Das war ja ganz anders, oder?
richtig, das war anders. Man sollte viel sammeln, aber von wenigen Arten. Ja, also man sollte nicht jetzt 300 Gramm von hier Lindenblüten und dann 300 Gramm Bucheckern, sondern man sollte, wenn Möglichkeit, von einer Droge viel sammeln. Ja, und man durfte die dann später, wurden auch an Autobahnen Heckenrosen angepflanzt, um dort die Hagebutten zu ernten, um daraus dann ein Vitamin-C-Pulver oder Marmeladen herzustellen zum Beispiel. Ja, nein, es durfte und sollte überall gesammelt werden. Für schwierig zu erreichende Stellen, wie jetzt zum Beispiel Lindenblüten, da mussten Leitern zur Verfügung gestellt werden oder auch giftige Pflanzen, wie jetzt Fingerhut oder Mutterkorn. Da musste dann die SS ran. Ja, da wurden dann eben Erwachsene rangezogen, um eben diese schwierig zu erreichenden oder giftigen Pflanzen einzusammeln.
Ja, ich habe bei Ihnen in der Promotion gibt es ein irres Bild, wie man, also wo so, solche SS-Männer in der Linde hängen, Leitern zur Verfügung stellten und wirklich, ne, die Linde, der friedvollste Baum überhaupt, dann eben geplündert wird von diesen Mannen, die da die Lindenblüten pflücken. Also völlig wirklich auf den Kopf gestellt. Das finde ich so irre an diesem Kapitel in der Heilpflanzengeschichte.
Ja, es gibt auch ein schönes Bild da drin, wo so richtig kleine Pümpfe, also die, später mussten ja auch nicht nur die 10- bis 14-Jährigen sammeln, sondern eben auch Jüngere oder auch Ältere, wo dann so richtig kleine Pümpfe, also einer, der ist vielleicht 6 Jahre, einen riesen Heilpflanzensack auf dem Rücken trägt, ja, und den eben zu den entsprechenden Sammelablieferungsstellen dann bringt, ja. Es wurde ja gesammelt und dann wurde das erstmal getrocknet. Und die Trocknung erfolgte zunächst auf Schulböden, ja, also von den Dachböden, von den Schulen oder in irgendwelchen Gemeinderäumen. Und dort musste das getrocknet werden und dann wurde das in einen Sack gestopft und das brachte man dann eben an Sammelstellen. Dort wurde dann das Ganze erstmal sortiert und nach Qualität gesichtet und dann wurde das an entsprechende Firmen mit der Bahn weiter verschickt.
Aber das heißt, diese Qualitätssicherung und Kontrolle, die konnte ja dann kaum noch ein Lehrer machen. Das heißt, da waren dann die Apotheker wieder mit bei.
Die Apotheker und vor allem die RFH, die hatte dann eben die Apotheker angestellt, die dann diese Qualitätsprüfungen durchgeführt haben. Das lag dann nicht mehr in der Aufgabe von den Lehrern oder von den Schulkindern. Das
Aber das
ist
heißt, es mussten ja auf ganz vielen Dachböden, ich meine, wir machen das ja selber im kleinen Umfang und wir lieben es dann ja, die Kräuter zu wenden, zu wechseln. Das ist ja gar nicht so trivial, ein Kraut zu trocknen, ohne dass es schimmelt. Und du brauchst Platz und du brauchst Luft und du brauchst Liebe. Das alles durfte ja dann im Krieg passieren.
richtig. Und es war dann später so, dass durch die zunehmenden Bombardements Anfang der 40er Jahre dann die Schulen zerstört worden sind in den Städten und auch die Gemeindehäuser. Und dann gab es eine Anordnung, dass man die Kräuter zukünftig in der Apotheke trocknen sollte. Und das war alles natürlich unentgeltlich von den Apothekern zu leisten. Also die waren jetzt, fungierten dann später auch als Sammelstellen. Und auch ja, diejenigen, die das Ganze getrocknet haben und verpackt haben, dann, das brachte entsetzlich viel Arbeit mit sich. Und das alles neben diesen ganzen Kriegswirren und der Verknappung an Arzneistoffen und dies und jenes, neben diesen ganzen Aufgaben, dann das noch zu übernehmen für die Apotheker, das war schon eine immense Aufgabe, ne? Und nebenbei, die Apotheker hatten natürlich die Rolle, das Heilpflanzenwissen zu verbreiten, auch in der Bevölkerung. Sie sollten die deutsche Heilpflanze propagieren, auch im Schaufenster. Und ja, sie fungierten dann als Sammelberater auch. Also man konnte auch, wenn man sich nicht sicher war, wie man die Sachen trocknete oder lagerte, dann konnte man zum Apotheker gehen und sich dort informieren. Und viele Apotheker sammelten dann letztendlich auch selbst, da sie vom Großhandel keine Heilpflanzen mehr geschickt bekommen haben oder eben einfach verfügbar waren und die sammelten dann eben auch selbst in ihrer Freizeit, um in Kamille oder Birkenblätter oder Pfefferminze in ihrer Apotheke zu verkaufen.
Das ist ein schönes Stichwort, das Sie da nennen. Nämlich lassen wir uns mal mit den Pflanzen beschäftigen, die gesammelt wurden. Sie sagten ja, es sind relativ wenige Arten, aber welche waren es denn vor allem?
Also, es gibt zwei, es gibt, also, was ich ausfindig gemacht habe, Heilpflanzenlisten von 1939 und von 1940. Da wurden in der von 1939 wurden 28 Heilpflanzen gelistet, die gesammelt werden sollten, und in der im Jahr drauf waren es bereits 42. Also da finden wir Drogen wie Ackerschachtelhalm, Birkenblätter, Brennnesselblätter, Brombeerblätter, dann finden wir aber auch eben den Fingerhut, Hagebutten war darunter, Himbeerblätter, Holunderblüten, dann Löwenzahn, Schafgarbe, Spitzwegerich, ja, und in der im darauffolgenden Jahr kam dann Johanniskraut dazu, Klatschmohnblüten, Augentrost, das waren dann schon Pflanzen, die man nicht so oft findet. Also es gab zahlreiche Pflanzen, die gesammelt werden mussten. Daneben noch Beinwell, Kastanien, Hagebutten habe ich bereits erwähnt, Bucheckern und dann das Mutterkorn, was auf Roggen wächst, was ja per se hoch, wie es wiederum hochgiftig ist. Das sollten zunächst auch nur Apotheker sammeln, aber später haben das auch die Kinder gesammelt. Ja. Und das wurde dann eben an die Apotheken geliefert. Und die haben daraus ein Pulver hergestellt für ein Mittel gegen, also für Wöchnerinnen, die eben an Nagelblutungen litten, oder als Migränepulver hat man das damals noch verwendet.
Also
Genau.
mich erstaunt an der Stelle zwei Sachen, nämlich einmal diese enorme Organisation. Also Sie haben da vorliegen Sammellisten, das ist genauestens dokumentiert und bürokratisch erfasst, was die Bevölkerung zu sammeln hatte und namentlich und nominell erwähnt. Das ist das eine. Zum anderen tauchen aber auch Pflanzen au nicht auf, von denen ich erwartet hätte, dass sie auftauchen, wie zum Beispiel der Beifuß oder der Weißdorn. Und was ich mir noch erklären kann, es gibt natürlich jetzt auch verwechslungsstarke Familien wie die Doldenblütler.
Richtig, es war auch so, dass man hat ja eben Deutschland kartiert und die ganzen Vorkommen systematisch niedergeschrieben und niedergelegt. Und darunter waren dann vermutlich, war Weißdorn nicht so verbreitet, kann ich mir vorstellen. Also ich kann es Ihnen jetzt nicht wirklich eindeutig sagen, warum der Weißdorn jetzt nicht dazwischen ist. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Apotheker das für sich gesammelt haben, ja, um das für ihre Apotheke dann zu nutzen, um daraus eben ja Arzneimittel zu machen.
Aber das heißt, Sie sagten ja auch, Hagebutten wurden dann zum Beispiel gegen Mangelerscheinungen gesammelt, um Pulver herzustellen und so weiter. Also man hatte eine ganz klare Verwendungsmöglichkeit auch im Kopf, also wofür die Pflanzen gut waren, und hat das ganz zielgerichtet gesammelt.
Richtig, das waren ja die Kenntnisse, die die Nationalsozialisten aus der Deutschen Hortusgesellschaft schon vom Ersten Weltkrieg sich genommen haben und daraus auch gelernt haben und versucht haben weiterzuentwickeln, eben aufgrund dieser Versuchsfelder in Dachau. Ja. Da gab es viele Untersuchungen und ja, natürlich, Vitamin C-Bedarf war vor allem für die Wehrmacht sehr groß. Weil man sagte, die deutschen Heilpflanzen und auch die Gewürze verhelfen einem zu einer besseren Gesundheit, sind Abwehrkräfte stärkend und damit ist man natürlich mehr einsatzbereit und wird Deutschland zum Sieg verhelfen. Ja, das waren solche Parolen zum Beispiel, die, ja, die es damals gab. Ne? Und ja, die Kenntnisse, die man hatte, die wurden, also verkündet durch diese RFH, durch die Lehrer, die Apotheker. Es gab eine Zeitschrift, das heißt, die Deutsche Heilpflanze gab es damals. Es gab Schulungen und wie gesagt, im Schulunterricht. Ja, man sammelte auch Beinwell zum Beispiel für die Firma Kütter, die ja heute nach wie vor noch ihre Samen herstellt. Ja. Man ging später dazu über, Mohnkapseln zu suchen. Man baute dann Schlafmohn an, was ja heute verboten ist, um eben der Firma Merck die Mohnkapseln liefern zu können, die daraus eben Morphin gewannen. Ja.
Waren denn Heilkräuter auch in dieser kleinen Luftschutzapotheke, Hausapotheke zu finden?
Nein, da waren keine Heilkräuter drin. Da waren hauptsächlich Substanzen drin, um bei Brandanschlägen. Also wir hatten gegen Phosphorbrandbomben hatte man Gegenmittel quasi drin, wo man dann eine Paste anrühren musste, was man dann drauf machte. Es gab, genau, das ist das Chloraminpuder, dann gab es Natriumbicarbonat, es gab jede Menge Pflaster drin und so weiter. Es gab eine Augensalbe drin, ne, wenn dann diese also gegen Senfgasangriffe, was dann eben auch in die Augen unheimlich reizte, das war da drin. Da waren keine Heilpflanzen drin enthalten.
Okay. Haben Sie denn Quellen gefunden, wie oder Menschen vielleicht auch befragt, wie diese Menschen diese Sammeleien empfunden haben? Also was berichten Zeitzeugen oder also ich habe meine eigene Mutter eben noch befragen können und die erzählte so ganz en passant, genau, also dieses Sammeln für die Soldaten sei Alltag gewesen. Die haben halt vor allem Bucheckern gesammelt hier im Ländle.
Genau, das war Alltag. Also es sammelte jeder, es sollte auch jeder sammeln. Und es war zunächst, also wie ich gesagt habe, die Schulklassen, die haben zunächst, war die Sammelfreudigkeit sehr groß, weil man die Heilpflanzen ablieferte und man Geld dafür bekam. Und das kam dann den Schulklassen zunächst zugute, dass sie also eben Ausflüge davon finanzieren konnten oder dass sie neues Schulmaterial oder neue Bücher kaufen konnten und so weiter und so fort. Es waren sehr hohe Sammlerpreise, die anfangs ausgezahlt worden sind. Es gab für die Kinder Süßstoffprämien, ja, was natürlich auch nochmal ein Anreiz war. Aber ja, im Laufe des Krieges sollte man also dieses Geld eben nicht für die Schule verwenden, sondern es musste alles an wohltätige Zwecke gespendet werden oder an Lazarette.
Wir erwähnen ja auch das Winterhilfswerk, wo dann eben auch nochmal so ein Durchhaltesystem oder auch so eine Art Verkaufsförderung durch Wildpflanzen installiert wurde, wo man Seidenblumen zum Anstecken bekam, um sozusagen der Menschheit zu zeigen, boah, ich habe gespendet und schau mal, was für ein schönes Johanniskraut ich am Revier habe. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, richtig. Also es war das Winterhilfswerk wurde 1933 bereits gegründet und war eine Hilfsorganisation zunächst, um Arbeitslosen oder Fürsorgeempfängern zu helfen oder Familien mit sehr vielen Kindern. Finanziert wurde das Ganze durch Spenden oder Lohnverzicht, freiwillige Arbeit oder freiwillige Dienstleistungen. Aber es fanden auch sogenannte Eintopfsonntage statt, bei denen es eben Eintopf gab und jeder sollte an dem Tag also sich davon was kaufen von dem Eintopf, um zu essen, um aber auch zu spenden. Und dann gab es die sogenannten Reichsstraßensammlungen. Da sammelte man speziell für das Winterhilfswerk Geld ein und als Spendenbescheinigung erhielt man ein monatlich wechselndes Abzeichen. Ja. Und so ein Abzeichen kostete mindestens 20 Pfennig pro Stück. Und man sollte natürlich mehr geben. Ja, man sollte nicht nur geben, sondern opfern. Ja, das im Sinne einer nationalen Solidarität. Der Adolf Hitler motivierte die Bürger eben als in diversen Reden, dass man eben besonders spenden soll, um dann der Wehrmacht zu helfen und Deutschland zum Sieg zu verhelfen und, und. Ja, das ist erstaunlich, wenn man beachtet, also von 1933 bis 1942 etwa spendeten die deutschen Bürger, angefangen mit 350 Millionen Reichsmark im Jahr 1933, 1942 waren es bereits über 1,1 Milliarden Reichsmark, die dort also gespendet worden sind. Und man erhielt also Abzeichen, das wechselte von entweder kleinen Autos oder natürlich nationalsozialistischen Symbolen, Hakenkreuzen oder irgendwas, was man sich eben ans Revers stecken konnte. Und so gab es im März 41, 42 und 43 Heilpflanzen in einer Auflage von 50 bis 55 Millionen Stück. Das war buntes Wachspapier und dieses geformt zu wunderschönen kleinen Heilpflanzen. Das Ganze wurde im Riesengebirge gefertigt, beauftragt durch die RFH. Und es waren also wunderschöne Nachbildungen. Ich habe die alle zu Hause. Dank eBay Kleinanzeigen habe ich die alle zusammen gekauft über Wochen hinweg. Aber ich habe sie alle zu Hause und die sehen also, wenn man die jetzt anschaut, das ist so naturgetreu und echt, als ob man wirklich diese Pflanze richtig in den Händen hält. Das ist wirklich irre. Die
Wie
sind
viele haben Sie denn?
wunderschön. Naja, die komplette Sammlung. Ne?
Jetzt haben Sie gesagt 42 oder was waren es eben?
Jetzt lassen Sie mich gerade mal gucken. Das 20 im ja, 1941 waren es 20, dann 42 waren es 20 und dann waren es noch mal 10 von geschützten Pflanzen im Jahr 43, also 50 Stück, ja, die ich da zu Hause habe. Ja.
Das ist wirklich natürlich ein wunderbares Exponat, wenn es sie auch noch gibt, und ein Exponat, was wirklich eine ganz besondere Geschichte erzählt.
So, ein kleines Wort noch zu
Ja.
den Heilpflanzen. Was interessant war, ist, dass die Leute viel mehr für die Heilpflanzen gespendet haben als für nationalsozialistische Symbole. Ja, also es war schon, die Menschen, die sehnten sich quasi nach Heil, ja, dadurch, dass die Heilpflanzen regenerierend und heilend waren und symbolisierten quasi so einen Gegenpol zu der gesamten Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Ne? Das war mir jetzt noch wichtig, dass ich das noch sage.
Absolut, das ist auch total wichtig.
Genau,
Genau, und eben jetzt das Wort zu der Schwelle zur Nachkriegszeit. Wie weit hat sich denn diese Propagierung der Heilpflanzen und ihre Wahrnehmung dann, wie hat sich das verändert, beziehungsweise was war dann nach dem Krieg?
also es war ja so, dass die naturwissenschaftlichen und botanischen Kenntnisse sich ja sehr stark erweitert haben, sowohl unter den Schulkindern als auch in der gesamten Bevölkerung. Natürlich stand dann nach dem Krieg nicht mehr im Vordergrund, dass es die nationale Pflicht ist oder dass der Erfolg der Sammlung eben zum Kriegsentscheid beiträgt, sondern also diese Heilpflanzensammlungen wurden noch bis 1950 etwa durchgeführt. A, zum einen natürlich, weil es nach dem Krieg kaum irgendwas gab, die ganze Infrastruktur war zerstört. Selbst wenn man irgendetwas importiert bekam, ja, war es natürlich wahnsinnig schwierig, das irgendwie zu verteilen, dann auch innerhalb der Zonen, ja, innerhalb der vier Zonen. Und da wurde dann noch fleißig weitergesammelt. Allerdings zahlten die Firmen dann auch nicht mehr und weil sie teilweise auch gar nicht mehr liquide war. Und dann ebbte die Sammeltätigkeit doch sehr stark ab. Die Apotheker sammelten weiterhin nach wie vor noch, um eben auch diese ganzen Heilpflanzen in der Apotheke anzubieten. Die Forschungsergebnisse, die man daraus damals gezogen hat, die sind sehr wichtig für die Nachwelt, ja, gewesen. Also man hat dann natürlich, konnte daraus schöpfen und daran dann weiterarbeiten. Was heute vielleicht wünschenswert wäre, dass die Kinder und überhaupt die Bevölkerung teilweise wieder mal ein bisschen mehr geschult werden würde auf Heilpflanzen und überhaupt Natur. Die wenigsten kennen ne, die Unterschiede zwischen den Heilpflanzen oder was es ist oder wofür es verwendet wird. Und dass es eben nicht nur schöne Blümchen sind, sondern dass man die auch durchaus sehr gut nutzen kann. Ja,
Deswegen machen wir diesen Podcast.
ja, richtig. Was ich mir vorstellen kann, dass es jetzt im Ukraine-Krieg, dass da eventuell auch Heilpflanzen wieder vermehrt gesammelt werden. Das ist aber jetzt eine reine Vermutung von mir. Aber es ist natürlich so, dass man immer auf die Ressourcen zurückgreift, die man halt vor Ort hat, wenn man von außen nichts mehr bekommt. Ein wichtiger Transfer noch, damals, was die Apotheker also geleistet haben für diese gesamten Heilpflanzensammlungen, war natürlich außergewöhnlich. Ja. Natürlich waren sie auf der einen Seite in der Pflicht, ja, durch den Reichsapotheker Albert Schmierer, der das immer wieder sie aufgefordert hatte, die deutsche Heilpflanze zu propagieren und sich an den Sammlungen zu beteiligen und das alles kostenlos da durchzuführen, also die Trocknung und Lagerung und so weiter. Aber die Apotheken an sich, die waren damals ein sehr, sehr wichtiges Organ, um diese deutsche Heilpflanze zu propagieren, ja, und um das Ganze auch so erfolgreich zu machen, wie es dann auch wurde, ja. Wir sehen jetzt auch heute, da kann man den Transfer leisten, jetzt Corona-Pandemie, wie wichtig die Apotheken sind. Ja, in der Corona-Pandemie, das hätte so nicht funktioniert ohne die Apotheken. Ja, wenn wir nicht da gewesen wären mit Masken verteilen, die oder die ganzen Impfzertifikate ausstellen, ja, oder die ganzen Corona-Tests zu verkaufen, ja. Da wäre diese Pandemie mit Sicherheit noch schlimmer ausgefallen. Ja, also die Apotheken sind ein sehr, sehr wichtiges Organ.
Genau, möchten Sie denn noch irgendwie abschließend was Verbindliches am Ende sagen, was für Schlüsse wir daraus heute ziehen? Sie haben schon gesagt, Heilpflanzenkenntnisse sind ja dann eben, das ist ja diese seltsame Lücke, die entsteht zwischen, weiß ich nicht, vielleicht in 50er oder sagen wir mal 60er Jahren bis in die Jetztzeit. Vielleicht hat das vor 10 Jahren wieder so angefangen mit dem Boom von Heilkräutern, zumindest in bestimmten Nischen. Aber es gab ja vielleicht eine Pause von 50, 60 Jahren, wo Heilkräuter einfach so gar nicht mehr eine Rolle spielten, weil einfach die, ne, Macht der Medizin und der Pharmazie natürlich auch sehr hoch gewesen ist, die natürlich aber immer noch auf Natur, zurückgreift, ne?
Ja, richtig. Also es ist ja so, dass man heutzutage Heilpflanzen hauptsächlich anbaut, um dann eben die ganzen Substanzen daraus zu gewinnen, ja, und zu isolieren. Ja, da ist ja die Technik so weit, dass man die einzelnen wirksamen Bestandteile raus isolieren kann. Ja, und ich sage mal jetzt die Firmen wie Schwabe oder Wahler, die haben ja noch ihre ganz riesigen Versuchs- ja, und Anbauflächen, wo sie die Heilpflanzen ernten und daraus ihre Extrakte herstellen. Ja, also ganz verloren ist sie ja nicht. Also wenn man diese ganzen naturheilkundlichen Firmen betrachtet, ne, die bedienen sich ja immer noch an den Heilpflanzen. Man kriegt es halt nicht mehr so mit, weil es ist, man hat halt nicht mehr die eigentliche Droge in der Hand, sondern eben eine Tablette, in der die Droge verarbeitet ist.
Ja, also liebe Frau Seifang, das war ein irrer Ausflug in die ja doch sehr dunkle Geschichte von Heilpflanzen im Dritten Reich, die aber, finde ich, beleuchtet werden darf und muss. Und Sie haben das beispielhaft gemacht in Ihrer Dissertation und in vielen Aufsätzen, Vorträgen und Publikationen. Wir verlinken noch da, wo wir Sie finden können, wenn wir nachlesen möchten. Das tun wir sehr gerne. Und ja. Wir bedanken uns für dieses super erhellende Gespräch.
Sehr gerne, ich habe zu danken.
Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr. Diesmal über ein ziemlich grässliches Kapitel in der wechselvollen Geschichte der Heilpflanzenwelt. Das Dritte Reich propagierte den Einsatz von heimischen Kräutern als kriegswichtige Aufgabe. Wir haben gehört, wie Kinder zur Sammelwut erzogen wurden und sie in ziemlich nennenswerten Mengen diese Kräuter an Land und aus der Erde gezogen haben. Lasst uns auch dieses Kapitel im Herzen bewegen und denjenigen gedenken, die in diesen Zeiten ihr Leben gelassen haben. Wer sich nach all dem lieber wieder mit den angenehmen Seiten der Wildkräuter befassen möchte, dem schlagen wir vor, die angenehmen Seiten unseres Buches Krautstrauß durchzublättern. Es ist immer noch erhältlich, auch wenn die erste Auflage sich so langsam dem Ende zuneigt. Daher sicher dir noch schnell eins dieser wunderbaren Exemplare unter www.lunaherbst.de. Da findest du auch alle weiteren Angebote über uns und Infos dazu. In diesem Sinn verbleibt heute eine nachdenkliche Mo, die über die Vergewaltigung der wunderbaren Kräuter im Zuge menschenverachtender Ideologien sinniert. Lassen wir es so weit nie wieder kommen.